Erinnert ihr euch noch, was ein Döner zu eurer Schulzeit gekostet hat? Also ich habe damals die Hälfte von dem bezahlt, was man heute abdrücken muss. Die Inflation macht sich bemerkbar. Aber das bringt uns zu einer interessanten Frage. Was ist eigentlich Geld? Und warum gibt mir eigentlich jemand einen Döner für ein bedrucktes Stück Papier? Ich nehme euch jetzt mit auf eine spannende Reise durch die Welt des Geldes. Vom Bargeld über Inflation bis hin zum Bitcoin. Bitcoin, ihr habt bestimmt schon mal davon gehört. Diese digitale Währung, die mal hoch und mal runter geht. Aber wie funktioniert Bitcoin eigentlich hinter den Kulissen? Das hat sich Danny Franzrepp, Fotograf und Professor an der HNU, auch gefragt. Seine Recherche hat er in einer Fotoausstellung dokumentiert, die noch bis zum 11. Februar im Stadthaus in Ulm zu sehen ist. Danny, was hat dich dazu bewegt, das Thema Bitcoin bzw. Proof of Work in einer Fotoausstellung zu beleuchten?
Für mich war das so, dass ich mich schon lange mit dem Thema beschäftigt habe, aber wenig Greifbares in den Medien bisher hinter die Kulissen gedeutet hat von Mining oder Bitcoin. Also man hat viel über dieses ganze Thema Finanzen gehört, aber für mich war es sehr interessant zu sehen, wie dieses System eigentlich funktioniert, weil du sehr selten nur diese ganze Hardware und diese Menschen irgendwie gesehen hast, die das betreiben. Also man muss sich ja vorstellen, dass Bitcoin und die Blockchain auf einem System laufen, das vielleicht vergleichbar mit dem Internet ist und dass das eben nicht irgendwie ein Unternehmen oder eine große Bank oder irgendwer ist, der diese ganze Hardware zur Verfügung stellt, sondern ganz viele Menschen, die von einer Idee überzeugt waren und gesagt haben, okay, da will ich irgendwie mitmachen oder Teil davon sein und das eben weltweit. Und mich hat interessiert, wie sehen eben diese Menschen aus? Wie sieht dieses System aus? Wie sehen Menschen aus, die sich von so einer Idee so anstecken lassen, dass sie auf einmal jede Menge Computersysteme irgendwo hinstellen und das ermöglichen, dass wir eine dezentrale Wertschöpfung, sowas wie Bitcoin haben? Und auf der Basis habe ich dann angefangen halt mit solchen, also zu recherchieren, wie kann sowas aussehen? Und ich glaube, dadurch wird das für mich auch eben viel realer.
Aber bevor wir uns mit Bitcoin beschäftigen, müssen wir erstmal einen Schritt zurückgehen und uns fragen, was Geld eigentlich ist. Geld ist erstmal ein Tauschmittel, das es Menschen ermöglicht, Waren und Dienstleistungen einfach und effizient zu handeln. Stellt euch vor, früher, bevor es Geld gab, mussten die Menschen im Tauschhandel Dinge direkt gegeneinander tauschen. Also zum Beispiel einen Döner gegen einen Sack Getreide. Das hört sich ziemlich unpraktisch an, oder? Und das war es auch, man musste nämlich immer genau das finden, was der andere haben wollte. Warum tauschen wir nun Waren und Dienstleistungen gegen bedrucktes Papier? Das liegt daran, dass dieses Papier, also das Geld, von der Gesellschaft allgemein akzeptiert wird. Früher waren Münzen aus Gold und Silber verbreitet, da diese Metalle aufgrund ihrer Knappheit wertvoll waren. Aber Gold und Silber sind schwer und nicht immer einfach zu teilen und wurden in der Geschichte oft durch minderwertige Edelmetalle gestreckt. Deshalb begann man, Papiergeld zu verwenden, das ursprünglich durch Goldreserven gesichert war. Das bedeutet, für jedes Stück Papiergeld konnte man einen bestimmten Betrag Gold bekommen. Seit 1971 ist das aber auch nicht mehr möglich. Heutzutage beruht der Wert des Geldes hauptsächlich auf dem Vertrauen der Menschen in die Wirtschaft und die Regierung, die es ausgibt. Es hat Wert, weil alle glauben, dass es Wert hat und weil es allgemein akzeptiert wird, um Waren und Dienstleistungen zu bezahlen. Ja, was ist Bitcoin eigentlich? Das ist eine komplexe Frage. Deshalb habe ich mit einem Experten zu dem Thema gesprochen. Roman Rea, auch als Blocktrainer bekannt, ist der bekannteste Bitcoin-Experte im deutschsprachigen Raum. Er begann mit einem YouTube-Kanal als Hobby, machte daraus seinen Beruf und ist nun sowohl in den Medien als auch als Redner auf Fachkonferenzen gefragt. Roman, was ist Bitcoin eigentlich?
Bitcoin ist ein dezentrales Netzwerk, in dem alle Teilnehmer gemeinsam entscheiden, wie die Regeln dieses Netzwerks aussehen. Und dabei wird ein gutes Geld definiert, ein knapper Wertespeicher, der in seiner maximalen Menge nicht ausgeweitet werden kann. Die Besonderheit bei Bitcoin ist, dass niemand zensiert werden kann und dass man es überall auf der Welt verwenden kann. Somit ist Bitcoin ein globales Netzwerk, ein globales Geld, das keiner Regierung und keiner zentralen Partei unterliegt.
Eine Blockchain kann man sich wie ein großes öffentliches Buch vorstellen, in dem alle Transaktionen für jeden sichtbar festgehalten werden. Ihr könnt es euch wie eure Kontoauszüge auf der Bank vorstellen, nur dass sie pseudonymisiert und öffentlich sind. Also jeder kann alle Kontostände sehen, aber deinen Kontostand dir persönlich zuordnen, ist nicht so einfach. Was versteht man eigentlich unter Proof of Work?
Das Bitcoin Mining oder auch Proof of Work, also Arbeitsnachweis genannt, ist der Prozess, der das Bitcoin-Netzwerk sichert. Dieser Prozess ist essentiell, denn so ist sichergestellt, dass ein einzelner Teilnehmer die Blockchain nicht korrumpieren kann und wir immer nur als großes ganzes Netzwerk den Datenstand erweitern. Dieser Prozess ist übrigens revolutionär, denn wir haben es vorher noch nie geschafft, in der Realwelt geleistete Arbeit ohne Vertrauensparteien zu digitalisieren. Das ist einmalig und das ist die Power, die Bitcoin eigentlich mit sich bringt. Und weil es das erste Mal ist, dass uns das gelingt, könnte man auch sagen, dass das eine der größten Innovationen des 21. Jahrhunderts ist.
Stellt euch das vor wie bei einem Mixer. Ihr werft Zutaten rein und bekommt einen einzigartigen Smoothie. Beim Proof of Work werden Daten so gemischt, dass sie einen speziellen Code ergeben. Und ähnlich wie beim Smoothie-Mixer kann man aus dem Code nicht mehr die ursprünglichen Daten erkennen. Im Bitcoin-Netzwerk benutzen die Miner diesen Prozess, um Transaktionen sicher zu machen. Sie suchen nach einer speziellen Zahl, die zum richtigen Code führt. Das ist wie das Erraten der richtigen Smoothie-Zutaten ohne die Rezeptliste. Sie probieren viele Kombinationen, bis sie die passende finden. Und die Anzahl der Versuche, die Bitcoin-Miner pro Sekunde machen, die ist enorm. Sie raten etwa 500 Trillionen Mal in jeder Sekunde. Das ist eine Zahl, die ist so groß, dass man nach der 500 18 Nullen schreiben muss, um sie darzustellen. Das bedeutet also, die Miner machen 67 mal mehr Versuche pro Sekunde, als es Sandkörner auf der gesamten Erde gibt. Und wenn sie die richtige Zahl finden, kann das Netzwerk schnell prüfen, ob es stimmt. Das Ganze braucht viel Rechenkraft und Zeit, aber hilft, Bitcoin sicher zu halten. Die Miner werden für ihre Arbeit mit Transaktionsgebühren und einem Bonus belohnt. Und der Bonus halbiert sich aber alle 4 Jahre. So wird sichergestellt, dass es nicht mehr als 21 Millionen Bitcoin geben kann. Aber wie sieht Bitcoin Mining in der realen Welt aus? Um das herauszufinden, hat sich Danny Franzrip auf den Weg gemacht. Er ist nicht nur Fotograf und Professor für Mediendesign und Multimediaproduktion an der Hochschule Neu-Ulm, sondern auch ein erfahrener Geschäftsführer und Art Director, der bereits mit großen Namen zusammengearbeitet hat. Auf eigene Initiative und Kosten reist er zu einer Vielzahl von Bitcoin-Minern. Von Hobbyisten, die in ihren Kellern im kleinen Stil arbeiten, bis hin zu professionellen Fabriken. Und das quer durch Länder wie die Niederlande, Schweden und Russland. Seine gesammelten Eindrücke und Erlebnisse hat er in der Ausstellung Proof of Work verarbeitet, die uns einen faszinierenden Einblick in die Welt des Bitcoin-Minings gewährt. Die Ausstellung könnt ihr noch bis zum 11. Februar kostenlos im Ulmer Stadthaus besuchen. Danny, was hat dich bei deiner Recherche am meisten überrascht?
Ich hätte nicht gedacht, dass so viel weltweit wirklich in dem Rahmen passiert. Also wenn es nicht so anfassbar ist und abstrakt, dann hat man so die Idee verstanden. Aber wenn man vor so einer gigantischen Bitcoin-Mine steht, also wo 10.000 Rechner laufen, die 360 Meter lang ist, wie beispielsweise eben in Russland, wo einfach mal 120 Leute arbeiten, dann wird das einfach so viel realer. Und ich hätte nicht damit gerechnet, dass es einfach diese Ausmaße hat. Und wenn man dann sieht, dass es ja selbst sowas ist, nur ein ganz kleiner Teil davon, dann macht es, also mir hat es viel mehr klar gemacht, wie gigantisch und groß diese Bewegung und dieses Netzwerk eben ist. Und dadurch wird das für mich eben erst so greifbar. Und obwohl ich mir das irgendwie herleiten konnte, also drüber, intellektuell drüber nachdenken, war das für mich nie so real. Und das alles zu sehen, dass das wirklich funktioniert und dass die Anwendung eben da ist und dass das überall betrieben wird, habe ich mir schon vorstellen können, aber irgendwie nicht wirklich fassen. Und das war für mich so ein total wichtiger Aspekt, eben diese Greifbarkeit und diese Anfassbarkeit und zu erleben, dass es wirklich existiert, weg rein von der Software eben. Das und auch wirklich die Offenheit, also dass du wirklich jede Menge Leute getroffen hast, die davon überzeugt sind, die da total tief drin sind, also die es eben nicht nur so als Job begreifen, sondern wirklich als eine Idee, hinter der die eben stehen und die unterstützen wollen. Und dass diese Bewegung echt mehr ist als so ein paar Leute auf YouTube, die das Thema Finanzen hypen und irgendwie sagen, okay, damit kann man Geld verdienen, sondern dass es auch rein sozial und von den Leuten, die das betreiben, wirklich ein Thema ist, was weit darüber hinausgeht. Das hat mich auch beeindruckt.
Das Thema Bitcoin gilt ja als technisch und unzugänglich. Wie bist du vorgegangen, um es für ein breites Publikum informativ darzustellen?
Ich glaube, ich habe versucht, eben nicht nur die Technologie zu zeigen, sondern eben auch das Umfeld, in dem die Technologie stattfindet und eben auch die Menschen, die das betreiben. Weil du nur über die Technologie einfach nur Rechner sehen würdest und jede Menge Ventilatoren, größere Systeme, in Hallen, in denen die eben stehen, was an sich schon beeindruckend ist, was es aber eigentlich erst real macht, wenn du so ein bisschen das Umfeld siehst, in dem das betrieben wird und eben die Menschen, die das machen. Für mich war es zusätzlich wichtig, dass die Geschichte gar nicht so sehr die spektakulärsten Bilder zeigt, sondern eher eine Art Narrativ hat, also Geschichte, in der die Leser oder Betrachter mir folgen können in dieser Reise, die ich da gemacht habe und mit mir selbst immer mehr erfahren können, was ich gesehen habe und wie sich zum Beispiel dann auch mein Verständnis von dem Thema immer mehr gefestigt hat. Also man muss ja auch sagen, dass selbst, also ich habe mich 2 Jahre lang damit beschäftigt, aber selbst mir nie immer alles in dem Bereich klar ist oder ich ein totales Verständnis von all den Abläufen da habe und die Reise für mich selbst so angelegt war, dass ich für mich auch wirklich verstehen wollte, wie funktioniert das, wer macht das, wie sind so die Prozesse, existiert das alles wirklich? Und auf der Basis konnte ich eigentlich ganz gut meinen eigenen Prozess so von dem Verständnis übertragen in das Bildermachen und in das Aufschreiben. Also da ist ja auch so ein bisschen so eine Art Tagebuch zum Beispiel mit dabei in dem Buch zu dieser Ausstellung. Und auf der Basis kann man, glaube ich, die Leute ganz gut mitnehmen.
Welche Rolle spielt für dich die soziale Komponente und wie hast du versucht, die Menschen hinter dem Proof of Work abzubilden?
Also die Menschen, die ich fotografiert habe, die waren mir insofern wichtig, als dass ich die nicht irgendwie versucht habe zu inszenieren. Die Menschen, die sind so da in den Bildern, wie die auch wirklich da waren. Die werden nicht in irgendeiner Form gebeten, irgendwie zu posieren oder die Bilder werden auch nicht in irgendeiner Form verändert. Das sind einfach die Bilder, so wie die wirklich da gemacht wurden, die Eindrücke, so wie ich die da gewonnen habe. Und das war für mich entscheidend, dass du gerade jetzt, wo es so Themen wie KI gibt, Bildgeneratoren, dass du mit Fotografie halt die Wirklichkeit abbildest. Also du zeigst wirklich, was da ist. Du zeigst die Menschen in ihrem Umfeld und bewusst auch manchmal mit Fehlern oder nicht perfekt. Gerade das macht, glaube ich, dann den dokumentarischen Charakter von solchen Arbeiten aus, dass du eben einen Teil der Realität abbildest und die Menschen so zeigst, wie sie sind. Und das war mir in den Arbeiten auch sehr wichtig.
Jetzt, wo wir einen Überblick über das Thema Bitcoin und das Bitcoin-Mining haben, müssen wir noch die Chancen und Risiken, die die Technologie mit sich bringt, beleuchten. Bitcoin-Mining verbraucht viel Strom und steht deshalb immer wieder öffentlich in der Kritik. Wie ist der Stromverbrauch verglichen mit dem traditionellen Geld- und Bankensystem zu bewerten?
Aktuell verbraucht das traditionelle Geld- und Bankensystem noch mehr Strom als Bitcoin. Allerdings voraussichtlich wird Bitcoin irgendwann mehr Strom verbrauchen. Die große Frage ist an der Stelle, ob das ein Problem darstellt oder ob Bitcoin nicht sogar unsere geplante Energiewende unterstützen kann. Denn der Bitcoin-Stromverbrauch, der beim Mining anfällt, den können wir nicht aus der Steckdose beziehen. Das wäre viel zu teuer. Das heißt, Bitcoin konkurriert nicht mit unserem Stromverbrauch, den wir für unsere Industrien und Haushalte brauchen, sondern ist immer dann in der Verwendung, wenn er sehr günstig ist. Und der Strom ist vor allem bei erneuerbaren Energiequellen günstig, weil wir hier das Stromnetz schlecht mit planen können. Beispielsweise, wenn wir viel Strom brauchen und gerade eine Dunkelperiode haben, dann haben wir durch unsere Solarparks nicht genug Abdeckung, haben wir jetzt aber eine Periode, wo sehr viel Sonne da ist und wir wenig Strom brauchen, dann produziert so ein Solarpark über. In diesem Moment ist es tatsächlich so, dass Deutschland den Strom ins Ausland nicht nur verschenkt, sondern sogar ins Ausland verschenkt und noch obendrauf ein bisschen Geld dazu gibt. Wir haben 2022 knapp 1 Milliarde Euro so ins Ausland verschenkt, dafür, dass uns Strom abgenommen wurde, um diese Schwankung auszugleichen. An diesen Stellen kann Bitcoin Mining eingesetzt werden und könnte heute eben diesen Strom nutzen und daraus Bitcoin erzeugen, womit wir in den Phasen, wo wir Strommangel haben, auch Strom wieder aus dem Ausland einkaufen könnten. Und da wäre Bitcoin in der Form eine Art monetäres Zwischengut. Von daher, ja, der Stromverbrauch ist da. Man sollte aber genau hinschauen. Bitcoin ist heute eine der saubersten Strombranchen der Welt oder saubersten Branchen im Allgemeinen der Welt, wenn man den Strommix betrachtet. Und das Bitcoin Mining nutzt um die 55-65% heute schon erneuerbare Energiequellen.
Kann Bitcoin, weil es komplett digital ist, gehackt werden?
Das Gute bei Bitcoin ist, dass es ein dezentrales Netzwerk ist. Das heißt, wir können nicht einen zentralen Punkt angreifen und damit das Netzwerk übernehmen, wie es zum Beispiel bei einem Server von Facebook oder von anderen großen Anbietern der Fall wäre. Das macht Bitcoin sehr robust gegen Hacks oder gegen derartige Angriffe. Ein Quantencomputer hingegen ist eine Rechenmaschine, die im sehr theoretischen Fall unter Umständen mal Verschlüsselungstechnologien und die verwendeten Mechanismen, die Bitcoin schützen sollen, knacken könnte. Das Gute bei Bitcoin ist aber, dass es in der Theorie ja trotzdem anpassbar ist. Das bedeutet, wenn das Netzwerk feststellt, hey, da wird ein Quantencomputer für uns vielleicht in den nächsten 10 Jahren mal gefährlich, dann könnte man Technologien implementieren, die quantenresistent sind, weil das Netzwerk ja ein Interesse hat, dass Bitcoin weiterhin geschützt ist. Das schützt Bitcoin nicht nur, sondern zeigt auch, dass Bitcoin an zukünftige Bedarfsfälle oder an zukünftige Herausforderungen angepasst werden kann.
Ist Bitcoin nicht nur was für Kriminelle?
Dem ist nicht so. Es gibt Analyseunternehmen, die zusammen mit unseren Finanzbehörden arbeiten. Hier, um eins zu nennen, ist Chainalysis. Deren Daten zeigen, dass die Bitcoin-Nutzung für kriminelle Zwecke extremst gering ist, auch weit hinter der Nutzung von Fiat-Geld, also Euro oder Dollar, liegt. Das heißt, es ist ein Vorurteil, welches definitiv nicht stimmt. Man muss aber sagen, Bitcoin kommt natürlich aus dem sogenannten Darknet, oder da hat es die ersten Anwendungsfälle gehabt, das ist aber viele Jahre her, und mittlerweile könnte man sagen, Bitcoin ist erwachsen geworden.
Der Bitcoin-Preis unterliegt großen Schwankungen. Kann dieses Hindernis für die Verwendung als Geld überwunden werden?
Die Volatilität bei Bitcoin ist immer eine Frage des Betrachtungshorizonts. Wenn wir es kurzfristig betrachten, dann schwankt Bitcoin sehr stark. Langfristig betrachtet kennt Bitcoin nur eine Richtung. Und das liegt daran, dass Bitcoin ein knappes Gut ist. Es wird niemals mehr als 21 Millionen Stück geben, und alles andere auf der Welt ist beliebig erweiterbar, wenn man das so möchte. Das heißt, vor allem durch technologischen Fortschritt und Effizienzgewinn können wir alles immer günstiger produzieren. Auch unser Fiat-Geld, also Euro und Dollar, ist in der maximalen Menge nicht begrenzt und können immer weiter ausgeweitet werden. Das erklärt dann auch, dass bei gleichbleibender Nachfrage nach Bitcoin und immer größer werdender Geldmenge in Fiat-Geld der Preis in Bitcoin natürlich steigen muss. Dennoch muss natürlich ein Geld, wenn wir es als Geld verwenden wollen würden, eine gewisse Preisstabilität haben, auch auf kurze Zeitperioden gesehen. Das bedeutet, die Volatilität bei Bitcoin, die wird erst dann verschwinden, wenn Bitcoin für uns zum Wertespeicher wird und damit eine der wichtigsten Eigenschaften eines guten Geldes erfüllt. Und ab diesem Zeitpunkt wird auch die Volatilität natürlich zurückgehen. Gerade wenn immer mehr Menschen sich für Bitcoin interessieren, wird die Umlaufgeschwindigkeit immer größer und am Ende auch die Preisbildung immer genauer. Man könnte also sagen, Volatilität ist ein Effekt, der vor allem dann auftritt bei neuen, jungen Assetklassen und vor allem bei Assets, die noch nicht mit viel Geld gefüllt sind, beziehungsweise noch nicht mit viel Nachfrage, denn diese ist essentiell, damit etwas zu einem Wertespeicher wird.
Die ersten Länder haben Bitcoin schon zum gesetzlichen Zahlungsmittel gemacht. Welche Chancen sieht man in diesen Ländern?
Ja, also tatsächlich war El Salvador sogar bisher das einzige Land. Es gibt aber andere Länder, die einen ähnlichen Schritt gegangen sind, teilweise das auch wieder gekippt haben. Jetzt muss man dazu sagen, El Salvador könnte man als Experiment betrachten, um eine Art Unabhängigkeit oder eine Art Alternative zu haben zum bestehenden Geldsystem. Vorher hat El Salvador als Landeswährung nur den US-Dollar gehabt. Heute haben sie den US-Dollar und Bitcoin. Das bedeutet, sie haben beide Währungen im Land und beide dürfen offiziell verwendet werden und man kann mit Bitcoin so auch in jedem Laden einkaufen. Die Vorteile, die das hat, ist natürlich einmal für die Menschen dort, dass sie Bitcoin jetzt als Transportgeld benutzen können, weil wenn Menschen in El Salvador leben und Familienmitglieder im Ausland haben, denen, die im Ausland Geld verdienen und Geld rüberschicken, zahlen die extreme Gebühren. Und die kann man durch das Versenden über das Bitcoin-Netzwerk umgehen. Und auf der anderen Seite ist Bitcoin eben in der Eigenschaft, so wie es ist, auf lange Sicht gesehen ein extrem gutes Spargut. Und wenn man es genau nimmt, auf die letzten 15 Jahre das beste Spargut am Markt. Und so gibt es dann auch für sehr, ja, verarmte Länder, für Länder, wo die Menschen sehr wenig Geld haben, die Möglichkeit, zumindest einen Teil ihres Geldes in einem guten Geld oder einem guten Wertespeicher speichern zu können, ganz legal. Und man wird eben schauen, wo die Reise hingeht und was mit diesen Ländern in den nächsten 20 Jahren vielleicht passiert und ob diese Länder sich ja wirtschaftlich dadurch besser aufstellen können. Eine Sache ist ganz klar, El Salvador hat von diesem Schritt massiv profitiert. Sie konnten einen extrem hohen Kredit an den Internationalen Währungsfonds zurückzahlen und haben ihren Tourismus massiv ankurbeln können.
Viele sehen Bitcoin als eine Absicherung gegen Inflation. Wie effektiv ist Bitcoin im Vergleich zu anderen Vermögenswerten?
Bitcoin darf bei der Inflationsbekämpfung, wenn man es so nennen möchte, nicht auf einer kurzen Zeitskala betrachtet werden. Da ist Bitcoin hochvolatil. Je weiter man herauszoomt, desto mehr schafft es Bitcoin, alle anderen Anlageklassen outzuperformen. Das heißt, wenn man vorhat, in Bitcoin zu sparen, dann ist es ratsam, dass man mindestens 4 bis 5 Jahre Zeit mitbringt und eben versucht, Bitcoin dort seine Entwicklung nehmen zu lassen. Was wir feststellen ist, Bitcoin ist knapp. Es wird niemals mehr als 21 Millionen Stück geben. Und Bitcoin hat andere weitere gute Eigenschaften, wie die Zensurresistenz oder dass man die Bitcoin in jedem Land dieser Welt verwenden kann. Das macht Bitcoin unfassbar stark und es gibt eine hohe Nachfrage, die auch, wie wir ja in den jüngsten Ereignissen rund um die Bitcoin-ETFs feststellen, sich immer größerer Beliebtheit erfreuen. Das heißt, Bitcoin als solches ist das knappste Gut, welches wir auf der Welt haben, wenn man es mal so wirklich betrachtet, und schafft es eben, alle anderen Spargüter in der Form auf lange Sicht gesehen, historisch jetzt outzuperformen. Ob das natürlich in Zukunft so weitergeht, wird sich zeigen. Die Chancen stehen aber sehr gut und Gold kann mit Bitcoin da auf jeden Fall nicht mithalten. Im Endeffekt ist es so, dass Bitcoin eine interessante Entwicklung ist, die man sich auf jeden Fall angucken sollte und dass man nicht unbedingt in so eine Art Panik oder FOMO verfallen sollte, jetzt, wenn man begeistert von Bitcoin ist, sofort all sein Geld da rein zu stecken, sondern vielleicht erstmal sich anzuschauen, welches Problem soll Bitcoin überhaupt lösen? Warum ist die Art und Weise, wie wir heute unser Geld benutzen, vielleicht eben nicht so gesund? Warum können wir damit nicht mehr gut sparen? Warum haben wir Inflation? Und warum kann Bitcoin darauf eine Antwort sein? Wir können uns diese ganzen Dinge selber erarbeiten und das ist auch das Schöne bei Bitcoin. Es verleitet uns mehr oder weniger dazu, in dem Moment, wo wir versuchen, das Netzwerk nachzuvollziehen. Und von daher würde ich jedem Menschen empfehlen, der das geringste Interesse an Bitcoin hat, auch da anzusetzen, erstmal sich darüber eingehend zu informieren und am besten eben nicht bei den derzeitig, sag ich mal, Leitmedien, die leider nicht aufgrund einer Boshaftigkeit, aber aufgrund von mangelnder Kenntnis häufig eben nicht so in dieser Tiefe und nicht so korrekte Daten und Informationen über Bitcoin bereitstellen.
Wenn ihr euch jetzt fragt, was Roman mit FOMO gemeint hat, FOMO steht für Fear of Missing Out und beschreibt die Angst, etwas zu verpassen. Es führt dazu, dass Menschen impulsiv handeln, um bei aktuellen Trends oder Gelegenheiten dabei zu sein. Falls ich euer Interesse geweckt habe, dann schaut unbedingt im Stadthaus Ulm vorbei. Die Ausstellung könnt ihr noch bis zum 1. Februar kostenlos besuchen. Dort liegt auch das begleitende Fotobuch aus, in dem die Bilder kommentiert sind. Selbstverständlich habt ihr auch die Möglichkeit, euer eigenes Exemplar zu erwerben.